die Fruchtarbeit genießen. Du wirst glücklich sein und es wird gehen. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr von Zion aus. Dein Leben lang sollst du das Glück Jerusalems sehen und dich an deinen Nachkommen erfreuen. Friede komme über Israel. Vielleicht hört ihr es heraus, dass dieses Lied, oder wenn man es jetzt nochmal lesen würde, genau hinschauen würde, einige Aufzählungen von Segnungen in der Gegenwart und einige Ankündigungen von Glück und Segen in der Zukunft enthält. Und diese Worte Glück und Segen, das sind die Kernworte hier in diesem Psalm. Man könnte es auch so sagen, das Wort Segen, es beschreibt einen Zustand des Glücks, dass jemand empfindet, der Gott kennt und der seiner Freude dann in diesem Lied Ausdruck gibt. Gleich in Vers 1 steht eine Seligpreisung, die uns sagt, wer glücklich und gesegnet ist. Und dann wird im ganzen Psalm Segen und Glück zugesprochen und auch angekündigt. Und zwischen diesen Zusagen und Ankündigungen finden wir noch ein konkretes Beispiel von Segen in Vers 3. Wo es heißt, ja, deine Frau wird sein wie so ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Nun, ich finde es interessant, dass hier in diesem Lied, und es wurde in Hebräisch ursprünglich geschrieben, dass hier im hebräischen Urtext zwei verschiedene Wörter für gesegnet oder glückselig verwendet werden. In Vers 1 und 2 wird ein Wort gebraucht, Asher, das das Glück oder das Gefühl von Glück und Zufriedenheit beschreibt, welches entsteht, wenn man in einer guten Beziehung zu Gott lebt. Glücklich, ein jeder, der den Herrn fürchtet, du wirst glücklich sein. Da kommt dieses Wort vor. Und dann in den Versen 4 und 5, da wird ein Wort verwendet, Barak, auf Hebräisch, das im Alten Testament das beschreibt, was Gott tut, wenn er uns aus seiner Fülle beschenkt. So wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr von Zion aus. Wenn man das so liest, muss man denken, ja, das macht also ein gutes Leben aus, ein Leben des Segens. Auf der einen Seite haben wir den Zuspruch des Segens in der Gegenwart und auf der anderen Seite die Ankündigung des Segens in der Zukunft, und zwischen diesen beiden Polen ist man eben unterwegs und erfährt konkret den Segen. Und wir sind versucht, wenn wir diese Worte so lesen, vielleicht zu denken, wie um alles in der Welt konnten diese Pilger so optimistisch sein? Wir leben doch, und die lebten es ja damals auch, und wir heute in einer verkorksten, gefallenen Welt, wo vieles eben nicht so ist, wie es sein sollte. Das Leben ist nicht einfach. Gerade hält eine Pandemie die Welt in Atem. Und ich fühle mich überhaupt nicht von allen Seiten glücklich und gesegnet. Ein anderer denkt vielleicht, doch, ich finde mich in diesem Wort wieder. Ich bin gesund, das Konto stimmt. Ich bin glücklich, ich bin gesegnet, meine Kinder sind mit mir auf dem Weg, ich erfreue mich an meinen Enkelkindern, was will ich mehr? Ich glaube, wir können diese Gedanken Und wir dürfen diese Gedanken zulassen. Es ist oft so, dass jeder etwas anders empfindet beim Lesen eines Wortes, auch beim Lesen eines Bibelwortes. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir gedanklich einfach ein paar Schritte zurückgehen und versuchen, das größere Bild zu erkennen, das uns die Bibel vor Augen stellt, wenn es um Segen geht. Weil die Bibel hatte einiges zu sagen. Schon im ersten Kapitel der Schrift lesen wir, dass Gott, nachdem er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, dass er was tut? Was tut er denn? Er segnet sie. Genesis 1, Vers 28. Später beruft Gott Abraham und wir lesen in 1. Mose 12, Vers 2, wie Gott zu ihm sagt, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und dann lesen wir ein paar Kapitel weiter in Genesis 49, wie Jakob seine Söhne segnet und damit jeden der 12 Stämme Israels. Auch David, wir haben ja seine Biografie erst letztes Jahr und ich glaube sogar bis hinein in dieses Jahr betrachtet. David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, nicht weil er sündlos lebte, nein, sündlos war er sicherlich nicht, sondern weil er Gott leidenschaftlich liebte, er wird als Gesegneter des Herrn bezeichnet. Und wenn wir sein Leben überdenken, ihr habt ja sicherlich das noch nicht alles vergessen, ja? 10 Jahre Flucht vor Saul, dann Probleme mit seinen Kindern, dann mit den Feinden, dann erkennen wir schon mal, dass die Definition Gottes für Segen sich nicht unbedingt immer mit der unseren deckt. Das Leben Davids war ein gesegnetes Leben, ein Leben voller Lebendigkeit, aber es war nicht ein Leben ohne Leid. Und in der Bergpredigt, die Jesus mit den Seligpreisungen einleitet und die alle mit diesen Worten beginnen, glückselig seid ihr, da malt uns unser Herr 8 wesentliche Merkmale eines Glaubenden vor Augen. Und im Kern sagt er uns, der Weg der Nachfolge ist keine Dämpfung oder Reduzierung des Lebens. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ihr mir nachfolgt, dann bekommt ihr das Leben in ganzer Fülle. Das glückselige Leben beginnt schon hier und es findet seine Vollendung in der Ewigkeit. Und wenn wir die Bibel lesen und uns mit den Männern und Frauen vertraut machen, die Gottes Segen erfahren haben, und wenn wir lesen, wie Jesus ein glückseliges, ein gesegnetes Leben beschreibt, dann erkennen wir, dass das nicht etwas Äußerliches oder Vorübergehendes ist. Es geht hier vielmehr um ein geistliches Wohlbefinden. Der Segen und das Glück, von dem die Bibel spricht, umfasst ein geistliches Wohlbefinden, das die Anerkennung Gottes hat. Dieser Segen, er ist tatsächlich eine Lebenskraft, die dem Leben auf dem Weg des Glaubens Sinn und Freude und auch Erfüllung gibt. Egal, was wir tun. Nun, wie wirkt sich der Segen Gottes aus? Vers 3, das Bild, das hier in der Mitte dieses Psalms steht, zeigt uns, wie sich der Segen Gottes auswirkt. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Das Bild, das hier uns als Beispiel dient, es ist natürlich geprägt von der damaligen hebräischen Kultur. Es war damals ein Zeichen des Segens, wenn eine Frau viele Kinder haben konnte, die sich eben um den Tisch dann versammelten und heranwuchsen, so wie die Triebe des Weinstocks und des Ölbaums. Aber ich glaube, wir haben hier lediglich ein Beispiel, das uns etwas sagen kann, das wir aber nicht wörtlich auf uns übertragen müssen. Mit anderen Worten, wir müssen nicht so viele Kinder wie möglich bekommen, die dann auch wiederum Kinder haben, und wir sind dann die glücklichsten Menschen auf der Welt, wenn alle eben an Weihnachten zusammenkommen und wir zusammensitzen um den großen Tisch. Es gibt viele feine und ernste Christen und Christinnen, die nie in den wörtlichen Genuss dessen gekommen sind, was dieser Psalm hier beschreibt. Und dann gibt es auch viele christliche Singles. Sie haben nie geheiratet, obwohl sie es wollten, und doch leben sie ein gesegnetes Leben und sind glücklich. Oder in anderen Fällen blieb eine Ehe auch kinderlos. Ich kenne Ehepaare, die haben ihre Kinder im zarten Alter wieder hergeben müssen. Und doch leben sie ein gesegnetes Leben. Oder wir alle kennen Ehepaare, wo ein Ehepartner starb oder ein Kind, es geriet in ernsthafte Probleme. Wir müssen also dieses Beispiel, wie sich der Segen auswirkt, vor dem Hintergrund der damaligen Kultur hier verstehen. Aber ich denke, das Beispiel hat trotzdem auch eine zeitlose Bedeutung, und die gilt auch uns, und zwar, dass Segen die Kraft hat, immer mehr zu werden, und er wirkt sich aus, indem Leben geteilt wird. In der Gemeinschaft, indem man sich gemeinsam auch als Familie, als Gemeinschaft, als Gemeinde an Gott und am Leben erfreut. Der dänische Alttestamentler Johannes Pedersen, Er schreibt in einem seiner Bücher: Das Leben besteht in der ständigen Begegnung der Seelen, die ihr Wesen miteinander teilen müssen. Der Gesegnete gibt dem anderen, weil unwillkürliche Kraft von ihm ausströmt und auf seine Umgebung ausstrahlt. Es ist das Wesen des Segens, sich zu vermehren oder mehr zu werden. Paulus, der würde das wahrscheinlich so formulieren: Segen im christlichen Sinne liegt in der Erkenntnis, dass Geben seliger ist als Nehmen. Indem wir lernen zu teilen, zu geben, zu vergeben, nimmt unsere Lebenskraft zu, und die Menschen um uns, an unserem Tisch, unsere Kinder, unsere Kollegen, unsere Kommilitonen, unsere Geschwister, sie werden zu fruchtbaren Weinstöcken und Ölzweigen. Nun, natürlich schützen uns die Segnungen, die uns zugesprochen sind und die wir auch erfahren, nicht vor Schwierigkeiten und Leiden. In der ganzen Bibel wird uns nirgends verheißen, dass wir auf dem Weg des Glaubens keine Anfechtungen und keine Krankheit und keine Unfälle und kein Leiden und keine Enttäuschungen und kein Stress haben werden. Segen im biblischen Sinne wirkt sich nicht immer so aus, dass wir nie finanzielle Probleme und nie Gesundheitsprobleme und nie Krisenzeiten haben werden auf unserer Reise durch dieses Leben. Wir dürfen eines nicht vergessen. Diese Welt ist ein Kampffeld und kein Spielplatz. Es vergeht kein Tag, an dem der uralte Feind, wie Luther sagte, oder der dreiköpfige Drache, wie C.S. Lewis ihn nannte, bestehend aus Welt, Fleisch und Teufel, uns nicht angreift. Nochmal zur Begriffserklärung. Die Welt, das ist nicht dieser Planet, das ist nicht Terra. Die Welt, nach biblischem Verständnis, ist ein System, das Gott ablehnt. Es ist eine Gesellschaft von Stolzen und Hochmütigen, die Gott nicht als Gott anerkennen, die ihn leugnen und ihn ignorieren. Das bezeichnet die Bibel mit Welt. Und das Fleisch, wie Paulus es nennt, in seinen Briefen, ist unsere Neigung, die uns verführen will, das Leben von allen möglichen Dingen zu erwarten, nur nicht von Gott. Das ist das Fleisch. Und der Teufel ist Gottes persönlicher Feind, der Führer der gefallenen Engel, dem es immer nur darum geht, sich Gott entgegenzustellen und der alles tut, was in seiner Kraft steht, zu verhindern, dass wir Gott lieben und Christus ähnlicher werden. Auf dem Weg des Glaubens befinden wir uns also in diesem täglichen Kampf und deshalb ist dieser Weg alles andere als langweilig. Aber es ist kein Weg der Verzweiflung oder der Verwirrung, sondern es ist, wie dieser Psalm uns sagt, ein Weg des Segens. Das verstehen viele Leute nicht und es klingt für sie wie so ein Widerspruch. Und doch ist es ein Weg, auf dem wir mit Paul Gerhardt sagen können, und vielleicht noch kurz in einer Klammer erwähnt, Paul Gerhardt, der Liederdichter Paul Gerhardt, der hatte wahrlich kein einfaches Leben. Mit 14 wurde er vollweise. Seine Frau starb nach 13 Jahren Ehe. 4 seiner 5 Kinder überlebten nicht. Er lebte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Das war keine einfache Zeit. Es wütete die Pest und die Pocken und die Bakterienruhr. Die Menschen starben also wie die Mücken. Und doch ist es möglich, mit Paul Gerhardt zu sagen, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun und Werk auf deinem Willen ruhen. Von dir kommt Glück und Segen. Was du regierst, das geht und steht auf rechten guten Wegen. Wohl dem, der sich auf diesem Weg befindet. Wohl dem, der diesen Weg gefunden hat. Aber wie kommt man auf diesen Weg des Segens? Oder wer ist auf diesem Weg? Vers 1 gibt uns die Antwort auf diese Frage. Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Das ist eine Kernwahrheit der Heiligen Schrift, die sich auch in der persönlichen Erfahrung vieler Männer und Frauen, die Gott nachgefolgt sind, bestätigt hat. Man kann das auch so zusammenfassen in einem Axiom, das Tozer so formuliert hat: Niemand kann die wahre Gnade Gottes kennen, der nicht zuvor die Furcht vor Gott erfahren hat. Es ist unmöglich, auf dem Weg des Glaubens zu kommen, unterwegs zu sein, ohne Gottesfurcht. Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet. Was heißt das? Müssen wir vor Gott Angst haben, damit wir glücklich sein können? Das klingt schon ein bisschen widersprüchlich. Nun, wenn die Bibel von der Furcht des Herrn spricht, dann will sie uns davor warnen, dass wir nicht vor Gott mit einer blasphemischen Kumpelhaftigkeit treten. So wie Kinder, die sich mit anderen Kindern im Sandkasten treffen. Sie will uns warnen, dass wir uns nicht unser eigenes Bild von ihm machen, das eben in unseren Lebensstil und in unsere Grenzen passt. Den Herrn zu fürchten ist die Voraussetzung, um auf dem Weg des Segens zu kommen und auf diesem Weg zu gehen. Aber nochmal, was bedeutet das? Nun, es bedeutet zunächst, glaube ich, dass wir zutiefst in unserem Herzen erkennen, wie sündig und wie verdorben wir sind und wie unbeschreiblich heilig und herrlich und ganz anders Gott ist. Und in dem Augenblick, in dem uns die Augen des Herzens geöffnet werden und wir anfangen zu erkennen, wie Gott wirklich ist, empfinden wir sowas wie ein inneres Erzittern, ein Schrecken, eine tiefe Stille, die unsere Seele durchdringt, weil wir die Kluft sehen zwischen göttlicher Heiligkeit und unserer menschlichen Sündhaftigkeit. Und wir können letztlich vor diesem Gott, der, wie der Theologe Rudolf Otto ihn nannte, ein Mysterium tremendum, ein furchterregendes Geheimnis ist, wir können vor diesem Gott nur niederfallen, so wie der Zöllner, und flüstern: Gott, sei mir Sünder gnädig. Das bedeutet, den Herrn zu fürchten. Wir können es auch Ehrfurcht nennen. Ehrfurcht beschreibt im Grunde die richtige Einstellung, die wir Menschen Gott gegenüber haben sollten. Und die Bibel, sie spricht immer wieder von dieser Ehrfurcht, von dieser Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7 hören wir: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wir können Gott nicht erkennen, ohne Ehrfurcht vor ihm zu empfinden. Kein Mensch kann Gott erkennen und kommt auf den Weg des Glaubens ohne diese Einstellung. Und wir haben Ehrfurcht vor ihm, wenn wir anerkennen, dass er, wer er ist und wie er ist. Er ist majestätisch, heilig, gewaltig, unerforschlich. Wir haben vorhin gesungen, er ist der Schöpfer des Universums, und wir haben dieses Bild im Hintergrund gehabt, diese Galaxie, Jedes Naturgesetz, damit das alles zusammenhält und nicht alles in sich zusammenfällt, hat er geschaffen. Geht auf ihn zurück. Ich glaube, wir können uns von der Größe Gottes gar kein richtiges Bild machen. Das ist unglaublich. Er ist unerforschlich. Und wir haben Ehrfurcht vor ihm, wenn wir nicht versuchen, ihn auf die Größe unseres kleinen Verstandes zu reduzieren. Wir haben Ehrfurcht vor ihm, wenn wir erkennen, Gott ist unser Schöpfer und er ist unser Liebhaber und Christus ist der Mittler, durch den wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Wir haben Ehrfurcht vor Gott, wenn wir uns im Verhältnis zu ihm gesehen in der richtigen Position einordnen. Und das heißt immer, Gott steht im Mittelpunkt. Er ist über alles erhaben. Er ist der Herrscher und wir sind die Untergebenen. Das sagen wir im Grunde jedes Mal aus, wenn wir singen, dass er unser König ist. Er sitzt auf dem Thron. Er führt das Regiment, nicht wir. Liebe Geschwister, nur wenn wir eine ehrfurchtsvolle Haltung vor der überwältigenden Größe Gottes haben, nur wenn wir ihn so annehmen, wie er ist, und wenn wir lernen, ihn für das zu lieben, wer er ist, können wir diesen inneren Segen und das Glück empfinden, von dem dieses Pilgerlied hier spricht. Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Auf seinen Wegen geht. Was bedeutet das? Nun, nachdem wir erkannt haben, wer Gott ist und wie er wirklich ist, beginnen wir die Dinge zu tun, zu denen er uns eigentlich geschaffen hat. Wir leben entsprechend seinen Offenbarungen. Wir leben entsprechend seinem Wort. Wir wollen seinen Anweisungen folgen, unser Leben nach diesen Maßstäben ausrichten, die er uns gibt. Und wir wollen uns für das einsetzen, was ihn ehrt, für Gerechtigkeit und für Liebe und für Wahrheit und für Vergebung, eben für gute Beziehungen. Und wir wünschen uns, dass Christus durch uns seine überreiche Güte gegenüber den Menschen unter Beweis stellt. Das ist unser Auftrag. Und das macht uns glücklich. Das bedeutet Segen. In Johannes 14, Vers 21 sagt Jesus, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Auf seinen Wegen zu gehen bedeutet ganz einfach, aus Liebe zu Jesus gehorchen wir dem Wort Jesu. Gehorchen wir seinem Wort. Wir wollen danach leben. Wir wollen seinen Wegweisern folgen. Und wir wissen, es ist unmöglich, nochmal in Anlehnung an dieses Bild, es ist unmöglich, nach Jerusalem, dem Berg Zion, zu gelangen, unsere wahre Heimat, wenn man die Wegweiser und den Kompass ignoriert. Alle Menschen suchen nach Glück. Wer will schon nicht gesegnet sein? Viele denken, wie ich anfangs sagte, sie können ihr Glück selber schmieden. Und sie sind von morgens bis abends beschäftigt, um genau das zu tun, dieses Glück angeblich selber zu schmieden. Und so gehen sie ihren eigenen Weg, immer Ausschau haltend nach diesem Ziel. Tragischerweise suchen so viele an der falschen Stelle. Glauben, dass ein bisschen Vergnügen, ein wenig mehr Geld, ein wenig mehr Anerkennung, ein wenig mehr Sicherheit, bessere Medikamente, ein schnelleres Auto, ein anderer Partner, eine andere Religion. Sie endlich glücklich machen kann. Zu viele Menschen weigern sich bewusst, ihre ganze Aufmerksamkeit dem einen zu schenken, der unser Glück will. Und so versuchen sie alles selbst zu tun, um glücklich zu werden. Es ist eine Tragik. Sie irren sich. Glück und Segen ist ein Geschenk des Herrn. Wir sind nicht unseres Glücks Schmied. Auf Gottes Wegen und nur in der Beziehung mit ihm erfahren wir Glück. Ein Glück, das Bestand hat. So lehrt es die Bibel und das ist auch meine persönliche Überzeugung und auch Erfahrung. Wohl dem, der Ehrfurcht vor Gott hat und auf seinen Wegen geht. Ich lade ein zu ein paar Augenblicken des stillen Gebets. Reden wir mit unserem Herrn in der Stille und prüfen wir uns, wo wir in unserer Beziehung zu ihm stehen. Und bitten wir ihn, dass er sein Wort auf unser Herz anwendet. Und danken wir ihm, dass uns die Augen des Herzens aufgetan wurden, damit wir erkennen konnten, wer er ist, wer er wirklich ist. Und vielleicht können wir in diesem stillen Gebet, und dazu möchte ich euch auch einladen, wirklich einen bestimmten Menschen, der euch einfällt, der euch nahe steht, der euch wichtig ist, einfach einen bestimmten Menschen, der dieses Glück noch nicht gefunden hat, der noch auf der Suche ist, im Gebet erwähnen und Gott bitten, dass er es schenkt, Gnade schenkt, dass diese Person ihn erkennen kann und wirklich glücklich wird. Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du dich offenbart hast, auch durch dein Wort. Wir danken dir, dass dieses Wort von deinem Geist inspiriert ist und du auch heute noch durch diese Worte, auch durch dieses alttestamentliche Lied zu uns sprichst. Herr, dein Wort ist wie so ein Wegweiser und du hast uns heute daran erinnert, wie wir Glück und Segen auf all unseren Wegen wirklich erfahren können. Das erleben wir nur durch dich in Beziehung zu dir. Das erfahren wir nur, wenn wir mit dir unterwegs sind. Und ich möchte dir für alle danken, Herr, die in dieser Gemeinde sind, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Glück und Segen ist in dir zu finden. Glück und Segen beginnen in dem Augenblick, wenn wir erkennen, wer du wirklich bist. Und wir uns vor dir demütigen und unser Leben dir ganz anvertrauen und anfangen, mit dir unterwegs zu sein. Das ist der Anfang eines Lebens des wahren Glücks und Segens. Und ich möchte dir danken, Herr, dass wir so unterwegs sein können, auch wenn das Leben manchmal uns hier auf dieser Reise ganz schön beschwerlich wird und wir manche Unebenheiten, manches Stolpern erleben, ist es trotzdem ein glückliches Leben, weil wir dich haben, weil du unser Glück bist. Und weil du uns auch immer wieder mit dem segnest und das gibst, was wir eigentlich brauchen. Herr, ich danke dir, dass wir das so erfahren konnten, dass dein Wort das uns auch so sagt. Und ich möchte dich jetzt noch bitten für all die Menschen, die jetzt in Gedanken auch erwähnt wurden, auch hier aus unserem Kreis oder auch die Geschwister, die zu Hause sind und an jemanden jetzt gedacht haben, diese Menschen, die dich noch nicht kennen, die verzweifelt auf der Glückssuche sind und überall versuchen, irgendwo dieses Glück zu finden in vergänglichen Dingen. Herr, geh du ihnen nach. Heiliger Geist, berühre die Herzen dieser Menschen, dass sie überhaupt erkennen können, wer sie sind und wer du bist. Und schenke es, dass sie in eine lebendige, echte, wahrhafte Beziehung zu dir treten und wahres Glück und wahren Segen erleben. Uns zur Freude und auch dir zur Ehre. Amen.
Vielen Dank, Johann, für diese mutmachende Predigt zu diesem wunderbaren Psalm, das uns aufzeigt, was Gott eigentlich für einen jeden von uns bereithält in seinem Leben, nämlich Glück und Segen auf allen seinen Wegen. Joe, können wir mal auf die Bekanntmachungen einen Blick werfen? Ja, genau. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt, fast, noch nicht ganz, und werfen einen Blick auf die Ankündigungen am Mittwoch, Gemeindegebet, am Donnerstag, Treffen des erweiterten Leiterkreises um 20 Uhr, hier am Freitag 19.30 Uhr Teamkreis und nächsten Sonntag. Für die, die eine Einladung erhalten werden, wieder hier und für all die anderen an ihren Geräten daheim. Ich möchte mich bei denen bedanken, die das möglich machen, dass wir uns hier treffen, bei denen, die die Einladungen verschicken und sich Gedanken machen, wer als nächstes dran. Und ja, das ist nicht so einfach. Ich möchte mich bei denen bedanken, die zu Hause daran denken, an den Gottesdienst. Es ist nicht einfach, einen Gottesdienst zu halten. Dazu muss man sich vorbereiten, man macht sich Gedanken, was singen wir. Der Johann muss sich Gedanken machen, was predige ich. Und ja, das nimmt seine Zeit in Anspruch und manchmal kriegt man auch ab und an Schweißausbrüche, weil man das, was man sich vornimmt, nicht immer so leicht schafft. und hinkriegt. Ja, vielen Dank an euch. Ich möchte ja, mich bedanken, dass ihr daran an die Leute, die das machen, daheim im Gebet denkt. Und ja, wir spüren das, dass ihr da seid. Bedanken möchte ich mich auch bei all denen, die tatkräftig hier immer wieder da sind und an unserem Bau weiterarbeiten. Es wurde da schon gesagt, die rüstigen Rentner. Vielen Dank an euch. Ja, gefordert. Ja, aber es ist meistens so, dass die Rentner tagtäglich meistens da sind und irgendetwas machen. Und wir ab und zu am Wochenende. Vielen, vielen Dank, dass ihr das tut und dass ihr eure Zeit opfert. Vielen Dank an ihre Partnerinnen, die diese lieben Brüder gehen lassen. Und ja. Und
trotzdem alle beten für diese Bauarbeiten und vor allem, dass dieses Haus nicht zusammenbricht unter den vielen morschen Balken.
Ja, man kann das vielleicht heute so anwenden mit dem heutigen Vers. Bis jetzt haben wir Glück gehabt, dass das nicht passiert ist, dass uns das Haus über dem Kopf zusammengebrochen ist. Ja. Ja, vielen Dank an euch, die ihr bereit seid, trotz dieser Einschränkungen hierher zu kommen. Vielen Dank an euch, die ihr bereit seid, daheim zu bleiben und es anderen ermöglicht, herkommen zu dürfen. Und jetzt lasst uns doch uns gegenseitig diesen Segen zusingen. Gott segne dich.
Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten war, Liebe und Wärme, lassen halt in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und in Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen. Morgen heil den Vater, Sohn und Geist. Glaube wie ein Feuer, es wärmt und nicht in die Augen beißt. Sehnsucht und Hoffnung. Menschen, die dich in die Weite führen. Freunde, die dich tragen. Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Lebe dich und fürchte nichts, denn du stehst vor seinem Angesicht. Gott segne. Ich wünsch dir Gottes Segen. Falte alles, was du in dir fühlst, Dinge, die dir lieben. Wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Segne dich. Fülle dich mit Geist und Blick, Gott segne dich. Lebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne dich. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen. Wir hoffen nur noch dieses Dunkel, irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns erfüllen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Hebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich, behüte dich, fülle dich mit Geist und Licht, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne
In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Genießt das schöne Wetter, genießt einander, genießt das gute Essen. Ja, genießt einfach. Und ja, eine gute Woche wünsche ich euch und alles Gute, bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen.